Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Uff, Mittwochabend ist es. Finster draußen, die abendlichen Sendungen sind gelaufen, viele Beiträge produziert. Wir sitzen am Abend des Tages im Hauptstadtstudio zusammen, an dem der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Juhu. Und hier ist Stefan Detjen am Mikrofon und ich sitze zusammen mit
Ann-Kathrin Büsker, hallo.
Klaus Remmels hier, hallo.
Frank Apellan, hallo.
Ja, und das sind die drei, die jetzt ganz besonders intensiv die Verhandlungsparteien in den letzten Wochen angeschaut haben. Und ich weiß gar nicht, vor uns liegen bei manchen Menschen Papierstöße. Ja. Ich sage jetzt bei wem? Bei einem? Nee, bei zweien.
Hey, hier einen ganzen Aktenordner. Ja, 147 Seiten.
Das Zeitalter der Digitalisierung.
177.
Okay, dann. Ja, stimmt.
Das Zeitalter der Digitalisierung ist noch nicht bei allen angekommen.
Und ich habe nur die Hälfte ausgedruckt.
Ich drücke jetzt auf meinen Laptop und schaue mir meinen annotierten elektronischen Koalitionsvertrag an.
Das ist aber ein Tablet.
Mein Tablet, genau.
So viel
danke,
Ann-Kathrin.
Kommt, womit fangen wir an? Wir sitzen jetzt hier wirklich und haben den ganzen Tag uns ganz kurz irgendwie mal was zugerufen. Wer geht in welche Sendung, wer macht was, wer schaut wo rein. Und jetzt versuchen wir mal wirklich uns gegenseitig zu erklären, was wir da alles erlebt und gesehen haben.
Und ich glaube, bevor wir gleich tatsächlich in dieses Papier einsteigen, Stefan, du warst ja als Einziger tatsächlich heute auch bei dieser Vorstellung, bei der Veranstaltung. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie das da tatsächlich war, wo zum ersten Mal seit vielen, vielen Wochen irgendwie die Parteispitzen aufgetreten sind und tatsächlich uns auch mal inhaltlich was erzählt haben.
Ja, ein voller Raum.
Haben Sie wirklich?
However, also ihr wolltet wissen, wie es war. Es war ein, wird mir schon fast wehmütig, physische Veranstaltung, Journalisten im Raum, in einem Ding, da war ich auch noch nie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, irgendwas Westhafen-Kongresszentrum in einem Hafen in Berlin. Ich hatte eine dunkle Ahnung, dass es in Berlin Hafen gibt. Manchmal fährt man da vorbei, da sind große alte Lagerhäuser zu sehen. In einem dieser Lagerhäuser befindet sich so ein Kongresszentrum in einer alten großen Lagerhalle, eigentlich ganz schön. Und man schaut dann da raus und schaut in einen Hafen rein. Also gerade, dass da nicht irgendwie eine Fischsemmelbude steht. Ich wusste nicht, dass es sowas in Berlin gibt. Und da wurde jetzt dieser Koalitionsvertrag vorgestellt. Was wollte uns das sagen?
Vielleicht hat Olaf Scholz es ausgewählt als Hamburger für ein Fischbrötchen.
Richtig, das wäre eine Erklärung. Nein, ich glaube, das sollte irgendwie so ein Ambiente sein, nicht so schnöde wie dieser Hub 27 in der Berliner Messe.
Du meinst so rustikal, handfest?
Irgendwie sowas wahrscheinlich. Also jedenfalls dieser Raum, so eine alte backsteinerne Industrieanlagenhalle, war ganz schick.
War es kalt da möglicherweise? Ich suche nach Erklärungen, warum es so schnell vorbei war.
Das hat mich auch gewundert, in der Tat. Also sehr kurze Pressekonferenz. Wenig Fragen zugelassen.
Ja, genau.
Mit großem Bromborium da erschienen. Also da hätte man sich doch jetzt mal 2 Stunden Zeit nehmen lassen können.
Um uns endlich mal Dinge zu erklären, nachdem wir so lange warten mussten. Das fand ich tatsächlich auch etwas frustrierend. Also ich meine, 177 Seiten, unglaublich viele Themengebiete, unglaublich viele Neuerungen auch, die Koalitionäre auf dem Programm haben. Ich glaube, da sind jetzt noch ganz, ganz viele Fragen offen, wie das eigentlich alles funktionieren soll.
Kam das bei den Leuten, die da waren, auch so raus? Also ich fand es frech.
Ja.
Ich muss wirklich sagen, es grenzte an Arroganz, die Art und Weise, wie karg die Antworten waren. Nach dieser Zeit, dass die Vertraulichkeit gehalten hat, war, das haben wir ja nun wirklich auch wir als Journalisten häufig genug gewürdigt als einen anderen Stil von Koalitionsverhandlungen im Vergleich zu 2017. Aber ich habe mir gedacht, wenn die Zeit vorbei ist, dann nimmt sich diese Koalition als Zeichen einer professionellen Arbeit, die Zeit, die es braucht, und lässt zum Beispiel etwas, das ich selten erlebt habe, dass es verweigert wurde, Nachfragen nach einer Frage eines Journalisten zu.
Vor allen Dingen, wenn die Fragen nicht beantwortet werden. Mhm.
Ne? Unglaublich. Also ich hatte fast das Gefühl, die haben Gefallen gefunden an dieser Trappisten-Schweigegelübde-Geschichte, in der sie einfach gar nichts mehr sagen. Oder aber, wie Robert Habeck zum zweiten Mal in wenigen Wochen sagte, so nach dem Motto, keine Sorge, wir wissen, wie wir es machen. Aber wir sagen es euch nicht.
Und das finde ich nämlich auch, also Stefan, du hast ja gerade das Ambiente beschrieben und man könnte jetzt irgendwie sagen, boah, was hält er sich denn jetzt damit auf, das zu beschreiben? Aber irgendwie finde ich das schon passend auch, dass man sich irgendwie darin verliert, auch Äußerlichkeiten zu beschreiben, weil das mit Blick auf dieses Auftreten der Koalitionäre eigentlich, finde ich, auch ziemlich passend ist. Also ich habe auch so das Gefühl, das ist ja dann oft in den Aussagen ziemlich schwulstig, da werden große Worte gefunden, aber eigentlich wenig mit Inhalt gefüllt. Und mir drängt sich langsam das Gefühl auf, gerade nach dieser heutigen Pressekonferenz, dass man eigentlich viel mehr sein möchte, was man mit Worten ausdrückt, was man zu füllen, aber noch nicht in der Lage ist.
Ja, ich glaube, das muss man jetzt mal sehen. Es ist so, dass ich mal davon ausgehe und mal hoffe, dass die hier auch nochmal in die Bundespressekonferenz kommen, in das Haus, in dem wir hier sitzen. Vielleicht, wenn das Personaltableau steht und man sie dann wirklich befragen kann. Aber das war schon klar. Das war, würde ich mal sagen, das war eine Inszenierung. Da gab es ein paar Kernbotschaften. Also wir sind zusammen. Dann gab es dieses ganze Wortgeklingel, Aufbruch, Erneuerung. Also ich würde mal sagen, das gehört dazu.
Mut und Zuversicht.
Ja, das ist das, was man machen muss. Aber ich würde mal die These in den Raum stellen, die haben sich ja gar nicht nur an uns gerichtet, sondern was ganz Wesentliches ist, dass jetzt die SPD und die Grünen sich an die eigenen Parteien, an die eigene Basis richten müssen. Denn die haben jetzt noch einen Weg vor sich. Also die Grünen gehen in eine Mitgliederbefragung. Erkennbar, weil sie nicht einen Parteitag machen wollen, weil es da viel zu sehr knallen würde, wenn sie das auf offener Bühne jetzt diskutieren müssten alles. Bei der SPD ist das noch heikler. Die haben am Wochenende Juso-Bundestreffen, dann Anfang Dezember einen Parteitag, der darüber abstimmen sollen. Und vor dem Hintergrund war das ist ja klar, die müssen jetzt das Signal aussenden, wir sind zusammen. Und die zweite Botschaft, die kam ja auch, wir haben aber schon nicht viel gesagt, aber es wurde schon hart verhandelt. War nicht einfach.
Also ich meine, Olaf Scholz hat das ja auch sofort zu Beginn aufgegriffen, also hat die Erfolge der Sozialdemokraten erstmal geschildert. Nochmal Mindestlohn 12 Euro, Gehaltserhöhung für 10 Millionen Menschen, das haben wir auf den Weg gebracht, 400.000 neue Wohnungen, also all das, was man kennt, was man auch aus dem Wahlprogramm kennt, sichere Renten beispielsweise, Mietpreisbremse verlängern, sowas hat er explizit zu Beginn, nachdem er den Komplex Corona abgearbeitet hat, das muss man auch noch sagen, da hat er...
Was ist das? Klaus, machst du da dein Handy aus?
Lass uns teilhaben, Klaus.
Ich würde es gerne, aber
ist der auch noch nicht. Der hat einen Aktenordner, seine digitalen Kommunikationsmittel noch in den Griff.
Die Kabinettsliste der Grünen kommt da gerade rein. So.
Also, ich wollte über das Artensterben reden. Eigentlich passt das.
Stimmt, gelöst. Frank, erzähl ja. Nochmal.
Naja, das ist mir halt aufgefallen, dass Scholz das ganz an den Anfang gesetzt hat. Das spricht auch dafür, dass man so ein bisschen Werbung machen muss für das, was vielleicht strittig ist. Er hat dann auch gesagt, die Schuldenbremse wird eingehalten und das wird ja jetzt bei den Linken, bei den Jusos auf den größten Widerstand stoßen, dass wir eben keine Steuerreform bekommen, dass wir keine Steuererhöhung für Gutverdienende bekommen, das wollten die ja alles haben. Also da musste er erstmal ein bisschen Werbung machen für den Vertrag.
Ich habe da aber noch ein anderes Signal gesehen. Der ist aufgetreten natürlich als Bundeskanzler. Wir haben uns ja schon mal kurz darüber unterhalten in dem anderen Podcast, der Podcast Der Tag, wo du gesagt hast, Mensch, der war dermaßen nüchtern, der hat sich immer ein bisschen freuen können, richtig Scholz-O-Mat wieder. Während ich das so gesehen habe, der tritt jetzt tatsächlich in der Kanzlerrolle auf und zwar als der sagt, ich mach die Raute, ich mache das gar nicht so viel anders wie die Merkel, total nüchtern, fast ein bisschen dröge, aber mit diesem Signal, der kam ja rein und das Erste, was er gesagt hat, war nicht etwa, wir freuen uns, die Ampel steht oder so, sondern der erste Satz war, Corona ist noch nicht besiegt.
Ja gut, das musste er jetzt auch mal tun. Ne?
Ja. Genau, das musste er tun, aber er hat sozusagen, fand ich fast symbolisch markiert, was da ist. Die können 177 Seiten schreiben. So viele Koalitionsverträge wurden in den letzten Jahrzehnten geschrieben und dann kommen Viren, Kriege, Krisen, 9-11 und alles ist Makulatur. Alles wird überrollt und solche Regierungen bewähren sich eben in diesem situativen Krisenmanagement. Und ich fand zwei Sachen, also sozusagen einmal dieses Signal von ihm, dass er dann damit verbunden hat, wir machen jetzt die sektorale Impfpflicht, Pflegepersonal. Das sagt er mal so ganz nonchalant, da haben wir seit Tagen, reden wir darüber und jetzt kommt er und lässt das mal einfließen, steht im Koalitionsvertrag nichts dazu und kündigt dann aber auch an, wir machen Corona-Erneuerung jetzt einen Krisenstab, anders als die bisherige Regierung und das wird ja klar, das wird irgendwie im Kanzleramt sein und ich glaube, das wird auch wichtig sein, dass das Kanzleramt sozusagen noch mal mehr so eine Koordinierungszentrale wird. Es wird noch mehr Kanzlerrepublik werden.
Also, dass er mit der sektoralen Impfpflicht gekommen ist, hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht, weil da sind wir ja schon viel weiter in der Diskussion. Da wird ja auch der Druck immer größer, jetzt über eine allgemeine Impfpflicht zu reden. Und ich glaube, da kommt auch die Ampel nicht dran vorbei. Aber da weiß er natürlich, dass er da auf enormen Widerstand bei der FDP stößt. Aber nur wie ich sagte, er musste ja jetzt als künftiger Kanzler, der ja dann auch schon, wenn er jetzt am 9. Dezember gewählt werden sollte, dann direkt sich einer Überprüfung des Infektionsschutzgesetzes gegenübersteht. Also er musste da ja jetzt auch mal was sagen. Und das hat nicht nur er getan, das hat Christian Lindner und Robert Habeck haben es dann auch getan. Also natürlich beginnt diese Bundesregierung in einer sehr, sehr schweren Krise.
Ja, Robert Habeck begann sogar noch, indem er Belarus vor Corona erwähnte. Ich weiß nicht, ob das bewusst war oder nicht, aber er sagte eben, einige Krisen haben sich während der Verhandlungen dramatisch zugespitzt. Mir sind so zwei, vielleicht drei Szenen aufgefallen. Vielleicht hast du sie von vor Ort anders erlebt. Das eine ist diese merkwürdige, aber dann doch in der Kommentierung merkwürdige Sprachabfolge, nachdem Scholz, Habeck und Lindner durch waren und dann Saskia Esken anfing, während Robert Habeck sagte, ich glaube, er sagte sogar halt, aber er sagte auf alle Fälle, Annalena ist dran, und irgendjemand fragte zurück, ist das so? Und
ja, Esken war das selber.
War es Esken selber, okay. Mhm. Und Annalena Baerbock dann. Und ich habe mich auch gefragt, worin jetzt die Logik der Sprachfolge lag, warum Annalena Baerbock dann gesprochen hat. Aber das mag vielleicht einfach.
Aber die Logik, ich fand die Logik ja zunächst mal eben, dass schon mal ganz klar war, für dich, du hast das seit langem immer wieder gesagt im Programm, aber eben Habeck ist der Erste, der spricht. Habeck ist die Nummer eins.
Ja. Und der Vizekanzler, genau. Der Superminister.
Genau. Ist und dann klar. Irgendwann kommt dann nochmal Baerbock dran.
Aber trotzdem war da, du hast es ja auch beschrieben, Stefan, das Setting war schon ein bisschen seltsam. Also allein dadurch, dass die Grünen zwar auch zwei Parteivorsitzende haben, aber die waren jetzt natürlich sowieso dort auf der Bühne als künftige Außenministerin, Annalena Baerbock, und eben Habeck als Minister für Klima, Energie, Wirtschaft. Lindner als FDP-Chef eben für die Finanzen. Und dann standen so rechts an der Seite die beiden SPD-Vorsitzenden, wo man sich gefragt hat, neben dem Kanzler Olaf Scholz, was machen die da überhaupt noch?
Und dann noch mit diesem verunglückten Ding, Esken nimmt sich das Wort, ja. Habeck schneidet es ihr ab und dann gehen sie in die Reihenfolge und dann kommt gar nicht so. Esken dran, sondern kommt erstmal Walter Borjans, verabschiedet sich, sagt, das ist jetzt für mich der Schlusspunkt, ich höre jetzt auf. Und dann kommt am Ende auch noch
Das Essen. Ist die eine Szene, die mir aufgefallen ist, und zwei andere in zwei Sätzen. Das eine ist die Tatsache, dass Olaf Scholz eigentlich eine willkommene Gelegenheit der Korrespondentin der Deutschen Welle bekommen hatte, in einer Frage, die für das internationale Publikum auf Englisch gestellt war. Und wir haben es in Pressekonferenzen von ihm vorher gehört, dass er mitgemacht hat. Frank, du erinnerst dich sicher besser. Ja. Und hat es also tadellos gemacht. Das war wunderbar, das wurde gewürdigt. Und er hat es nicht aufgenommen. Er hat bewusst, glaube ich, kein Zufall auf Deutsch geantwortet. Und das andere, was mir bei Christian Lindner auffiel, diese wirklich übermäßige Verneigung, Verbeugung vor Olaf Scholz in den Worten, wir haben ihn neu kennengelernt, von innerer Haltung gesprochen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Den Grund, die Ursache dafür habe ich jetzt nicht auf den ersten Blick erkennen.
Nee, ich fand diese Situation auch sehr unangenehm und ich hatte auch das Gefühl, es hat einen kleinen Moment gedauert, bis das Publikum verstanden hat, dass das jetzt das Ende sozusagen des Statements war und jetzt Gelegenheit wäre zu klatschen. Da gab es so eine kurze Verzögerung. Ich glaube, alle haben so gedacht, was redet er denn jetzt eigentlich da? Und ehrlich gesagt, irgendwie Olaf Scholz so sehr als den Kanzler herauszustellen mit so großen Qualitäten, habe ich von Lindner vorher noch nicht gehört und fand ich jetzt wirklich arg drüber und unauthentisch.
Es ist ja auch nicht vergessen, dass er mit Armin Laschet regieren wollte und das immer gesagt hatte. Und dann so zu überziehen, war meiner Ansicht nach auch völlig daneben.
Hast du auch so empfunden, ja? Überzogen?
Ja, absolut. Ja, aber absolut. Auch dann weitergehend noch, es wurde ja auch schon von euch angerissen, dass er dann gesagt hat, all die Aufgaben, was wir uns jetzt vornehmen, erfüllt uns mit großer Demut. Also so pathetisch auch.
Das kann aber schon aus dem Wahlkampf, das Wort.
Okay, aber. Ja,
das macht man so an so einem Tag. Aber es war diese.
Ja gut, aber wenn man das so macht, Stefan, dann würde ich auch gerne nochmal bei Scholz bleiben. Dann könnte man es durchaus so machen, dass man sich mal freut über diesen unerwarteten Wahlsieg. Gut, er wird es nie sagen, dass das unerwartet war, aber viele haben das ja nicht für möglich gehalten, dass Olaf Scholz jetzt da stehen würde. Und mich hat es eben erinnert, an die Situation, wo auch Angela Merkel, insofern hast du recht, er setzt das Merkelhafte fort, wo Angela Merkel von einer Journalistin gefragt worden ist, ja, warum freuen Sie sich eigentlich nicht mal? Mhm. Und es war dieses Scholz-O-Mat-hafte jetzt wieder zu spüren. Wenn ich jetzt allen erzähle, wir stehen mit Demut vor dieser großen Aufgabe, wir überschreiben das Ganze mit mehr Fortschritt wagen, angelehnt an Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, das sind schon alles große Worte. Und wenn ich dann als künftiger Kanzler dastehe und mich an meinem Manuskript festhalte, das ist mir auch aufgefallen, dass er alles abgelesen hat, auch zu Beginn. Also da hätte ich schon ein bisschen mehr Empathie erwartet und da, wenn man jetzt an Sozialdemokraten denkt, fühlen sich doch viele doch eher negativ erinnert oder positiv erinnert, zurückerinnert an Gerhard Schröder, wie der mit Joschka Fischer damals zusammen 98 das Ganze begonnen hat.
Aber also Lindner hat ja zwei Signale. Einmal, auch auffällig deutlich, das Signal an die Grünen. Kompliment, Sie haben sehr gut verhandelt.
Das finde ich aber fast gönnerhaft.
Es ist gönnerhaft.
Es war, ja, natürlich war es gönnerhaft, aber es war das Signal, das, mit dem er sozusagen auch nochmal deutlich gemacht hat für Kenner, die brauchen das, die haben es nötig. Hm. Die haben es nötig, dass ihnen bescheinigt wird, ihr habt hart verhandelt. Aber und das Signal an Scholz, nur um eine Interpretation zu wagen, warum also Lindner, ja, diese Ovation an Scholz, wir haben ihn neu kennengelernt, als führungsstarken Politiker, starken Verhandler und so weiter, aus dem Munde des FDP-Chefs, würde ich mal sagen, Stich Richtung SPD, Richtung den beiden daneben stehenden Vorsitzenden, mhm, und Richtung einer Partei, die den nie wollte als Kanzler. Und muss sich jetzt von Christian Lindner belehren lassen, dass sie einen starken Kanzler, ja, an der Spitze haben.
Ja, aber wenn du sagst, das ist das Signal in Richtung derjenigen, die jetzt auch von den Grünen überzeugt werden müssen, also eine grüne Jugend lässt sich doch nicht davon überzeugen, dass ein Christian Lindner sagt, die Grünen haben gut,
genau,
verhandelt.
Vergiftetes Geschenk.
Die grüne Jugend zeigt dann auf die Klimaschutzaspekte des Koalitionsvertrags und sagt, das reicht nicht für einen 1,5-Grad-Pfad. Das machen Fridays for Future auch. Denen ist total egal, wie Christian Lindner,
ja,
das
bewertet. Ja, aber dann vergiftet.
Vielleicht gute Möglichkeit, inhaltlich zu werden.
Sehr gerne.
Und weil,
ja,
du es gerade gesagt hast.
Nehmen Sie mal die Aktenordner raus. Wir schlagen auf Seite.
Das ist ganz einfach. Wir machen genau da weiter, wo Ann-Kathrin gerade aufgehört hat. Denn anders als die grüne Jugend hat Robert Habeck wörtlich gesagt, wir sind auf dem 1,5-Grad-Pfad. Für mich als Beobachter im Wahlkampf war das die Einlösung des Wahlversprechens. Es war die Absicherung der roten Linie, die Habeck immer wieder formuliert hat und aus seiner Sicht testbestanden, diesem Koalitionsvertrag kann aus grüner Sicht zugestimmt werden, an Katrin.
Ja, als Korrespondentin für die Klimapolitik muss ich da sagen, ich mache ein Fragezeichen an die Aussage von Robert Habeck. Zum einen, weil ja schon das Wahlprogramm der Grünen nicht ausgereicht hat, WissenschaftlerInnen zufolge den 1,5-Grad-Pfad bzw. das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich zu erreichen. Es ist jetzt nicht mal das komplette Wahlprogramm 1:1 umgesetzt, insofern schwierig. Plus, man orientiert sich ja immer noch an der Klimaneutralität 2045 und auch da sagen KlimawissenschaftlerInnen, das reicht nicht für den 1,5-Grad-Pfad oder das 1,5-Grad-Ziel. Das ist jetzt ein bisschen ExpertInnen-Sicht, aber finde ich wichtig, dass man das, finde ich, was Habeck da behauptet, so nicht 1:1 stehen lassen kann. Da gibt es schon viele, viele Fragezeichen. Was ich aber den Grünen auf jeden Fall zugestehe, beziehungsweise den Koalitionären, ist die Absicht, Klima als Querschnittsthema zu verstehen und auch durch diesen Koalitionsvertrag zu ziehen. Ich habe tatsächlich am Anfang den Fehler gemacht, mir von diesem Koalitionsvertrag nur das entsprechende Kapitel auszudrucken, das mit Klimaschutz überschrieben ist, was von Seite 24 bis Seite, muss ich kurz blättern, in die 60er Seiten hineingeht. Also wirklich, dieses Kapitel an sich ist schon ein ordentlicher Batzen. Und dann habe ich es durchgelesen und gemerkt, Moment, hier fehlen Dinge. Beispielsweise die CO2-Bepreisung im Wohnbereich, Aufteilung des Preises zwischen Mietern und Vermietern, findet sich im Bereich Bauen und Wohnen. Die Außenpolitik, da ist von Klimaaußenpolitik die Rede.
Ganz viel.
Also
ja.
Das zieht sich tatsächlich als Aspekt durch alle Bereiche der Politik dieser Koalition. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also so weit zu denken, bei Energiewirtschaft an den Wasserstoff zu denken und dann darüber nachzudenken, was eigentlich die Wasserstoffbeschaffung für unser diplomatisches Wirtschaft Auswirkungen in der Welt für Auswirkungen hat. Also wie wir Energiebezug zum Teil unserer Außenpolitik machen. Das finde ich sehr weit gedacht und sehr weitsichtig.
Ja, das ist doch genau das Positive dann, mit dem die Grünen punkten können.
Genau.
Und das hat ja auch Annalena Baerbock dann versucht aufzugreifen, wo sie dann auch außenpolitisch argumentiert hat. Wir brauchen auch im Sinne des Klimaschutzes eine aktive Außenpolitik, hat sie mehrfach gesagt. Ja. Und müssen auf europäischer Ebene auch da beim Klimaschutz vorankommen. Und hat dann eben betont, dass sich das, was ja hier auch auf Seite 55 mit Klimacheck so benannt worden ist, dass sich das durch alle Ministerien zieht, dass man sehen muss, was bringen Maßnahmen für den Klimaschutz.
Über diesen Klimacheck müssen wir gleich nochmal reden. Mhm. Mich würde nochmal interessieren, Ann-Kathrin, Habeck steht auf der Bühne und sagt, oder nochmal eins vor, das Wahlkampfding der Grünen, vorziehen Kohleausstieg auf 2030. Damit treiben sie den Laschet, damit machen sie Wahlkampf. So, steht nicht im Koalitionsvertrag,
doch.
Habeck...
Doch.
Kohleausstieg idealerweise 2030. Genau. Voraussetzung dafür
Habeck,
ist der angemessene Ausbau der erneuerbaren Energie.
Genau, ideal. Okay, idealerweise.
Ja,
Habeck,
ja,
ich wollte auf die Habeck-Formulierung, der sagt, faktisch haben wir das geregelt durch die Erhöhung des durch die Festlegung eines europäischen Mindestpreises von 60 Euro für die Tonne. Ja. Was heißt das?
Derzeit ist der Preis für die CO2-Zertifikate im europäischen Handel die letzten Wochen, Monate stabil über 50 Euro. Im Moment liegen wir bei um die 70 Euro. Und wenn der Preis für CO2-Zertifikate so hoch ist, dann rentiert sich schlicht die Produktion von Kohlestrom nicht mehr. Da gibt es entsprechende Untersuchungen auch des Öko-Instituts, die sagen, dauerhaft ist dann Kohlestrom nicht rentabel, weshalb die entsprechenden Unternehmen einfach ihre Kraftwerke nicht mehr betreiben wollen werden. Das heißt, der Markt regelt hier, dass Kohlestrom sich nicht lohnt, dann will ihn keiner mehr produzieren. So, für den Fall, dass jetzt das eintreten sollte, dass die Zertifikate wieder günstiger werden, warum auch immer, legt der Koalitionsvertrag fest, dass dann eben auf nationaler Ebene dagegen gesteuert wird und der Preis für die Zertifikate auf 60 Euro stabilisiert wird, sodass Kohlestrom quasi unrentabel bleibt. Und so gelingt es uns dann auf der Seite, die Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen. Es bringt aber eine andere Voraussetzung, die erfüllt sein muss, nämlich, dass wir genügend Strom haben, um den Kohlestrom zu ersetzen. Das ist im Moment noch nicht der Fall, weil wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht hinterhergekommen sind, plus auch noch die Atommeiler ja vom Netz gehen. Entsprechend haben wir da sozusagen noch eine Stromlücke, die wir füllen müssen bis 2030 durch den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, damit wir die Kohlekraftwerke entsprechend marktgeregelt vom Netz nehmen können.
Ja, aber was passiert, wenn das nicht gelingen wird? Das ist doch dann die entscheidende Frage, weil hier auch immer wieder von Versorgungssicherheit die Rede ist. Auch die Rede davon ist, weil wir eben nicht genügend erneuerbare Energien noch nicht genügend haben, brauchen wir die Gaskraftwerke.
Genau.
Und da suche ich jetzt gerade nach der Zahl, du kannst es mir wahrscheinlich sagen, 2040.
40, ja.
Das war mir ja auch neu, dass man diese Zahl genannt hat, in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass man aus den Gaskraftwerken als Übergangslösung dann im Jahr 2040 rauswirken.
Ganz genau. Man geht jetzt davon aus, dass man noch sogar neue Gaskraftwerke zubauen muss, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und diese neuen Gaskraftwerke sollen ja H2-ready, nennt man das, gebaut werden. Das heißt, dass man diese Kraftwerke über das Erdgas hinaus nutzen kann, später mit Wasserstoff betreiben kann.
80% Erneuerbare bis 2030.
Ja.
Großer Erfolg der Grünen.
Ja.
Okay, letztes Ding, Klimacheck, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Das war angekündigt, wir wollen eine Art Vetorecht, um auf Augenhöhe mit dem Finanzminister zu sein. Jetzt steht drin Klimacheck.
Ja, deutlich, deutlich niedriger anzusiedeln. Klimacheck bedeutet einfach nur, dass die Ministerien selbst anhand festgelegter Kriterien gucken müssen, ob ihre Gesetze entsprechend damit übereinzubringen sind. Das hat jetzt nichts zu tun mit einem Vetorecht des Wirtschafts- und Klimaministeriums, das ist da ausgekoppelt, sondern lediglich wie bei einem Bürokratiecheck müssen die Ministerien das selbst für sich überprüfen.
Oder Finanzentwurf, immer hinter jedem Gesetzentwurf stehen muss, Finanzauswirkungen.
Ja. Trotz der inhaltlichen Unterlegungen, Ann-Kathrin, du hast es erwähnt, Kommunikation ist alles. Idealerweise stand im Sondierungspapier und es hat das Urteil über die grünen Verhandlungsergebnisse im Sondierungspapier belastet. Habeck hat heute dieses idealerweise im Sondierungspapier als Arbeitsauftrag bezeichnet und dann gesagt, der Arbeitsauftrag ist abgearbeitet. Jetzt finden wir das Wort idealerweise aber immer noch im Koalitionsvertrag. Und ich finde, es bedarf schon sagen wir mal, 3 oder 4 Nachfragen, um vielleicht zu dem Schluss zu bekommen, der Mann hat recht. Aber auf den ersten Blick fällt auf, dass sich die Position der Grünen jetzt nicht gebessert hat.
Würde ich auch so sehen.
Ja.
Ja, das ist ja genau der Vorbehalt, was ich eben meinte, ob man die Versorgungssicherheit wirklich gewährleisten kann, ob man nicht die Gaskraftwerke möglicherweise noch länger braucht, ob man wirklich auf 80% erneuerbare Energien kommen wird. Das weiß ja kein Mensch jetzt.
Naja, aber dafür sind ja auch entsprechend die Weichen gestellt. Wenn ich mir beispielsweise angucke, wie Sie den Ausbau der Windkraft beschleunigen wollen, da gehen die Grünen ja im Prinzip auch Zugeständnisse ein. Also wir haben die 2% der Landesfläche, die künftig für Windkraft ausgegeben werden soll. Und dafür sollen ja bundesweit einheitliche Kriterien, was den Artenschutz angeht, ausgewiesen werden. Und das stellt ehrlich gesagt die einzelnen Länder dann vor ordentliche Herausforderungen, weil die das eigentlich gar nicht wollen, dass der Bund ihnen da Vorgaben macht. Plus, ich weiß, es wird jetzt sehr detailliert, lass mich es bitte noch hinzufügen, weil das ist wichtig. Es wird mit Blick auf den Artenschutz darauf hinauslaufen, dass man stärker einen Populationsschutz betrachtet und nicht den Individuenschutz. Jetzt fragt ihr euch, was macht das denn zur Beschleunigung aus? Im Moment ist es so, wenn ein Feldhamster, ein Rotmilan auftaucht, dann kannst du die komplette Planung für den Windpark in die Tonne kloppen. Wenn du auf den Populationsschutz gehst, musst du nicht mehr so stark auf das Individuum eingehen. Ist jetzt sehr stark verkürzt, ich weiß. Aber auf diese Weise kann man einiges beschleunigen. Und das zu erklären aber, und da sind wir wieder bei dem Kommunikationspart, ist total kompliziert. Deshalb werden das den Grünen einige nicht als tatsächlichen Erfolg zugestehen.
Ich fürchte, das wird heute Abend länger dauern. Denn wir können noch nicht zum nächsten Thema springen, ohne über die Ressorts, die Grünen, weil wir über das Klima sprechen, erwähnen. Auswärtiges Amt. Wirtschaft und Klimaschutz, großes Ministerium, Familie, Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft. Verkehr ist nicht dabei.
Autsch.
Sagst du?
Mhm.
Erzähl, warum?
Naja, weil letztlich auch die Verkehrspolitik eines dieser entscheidenden Ressorts ist, wo es darum geht, die Klimatransformation hinzubekommen. Und wenn ich mir ansehe, was die Grünen auch mit Blick auf die Mobilität etwa in Baden-Württemberg umsetzen und umsetzen wollten. Baden-Württemberg sollte ja sozusagen das Vorbildland werden, auch für das, was im Bund passiert. Und da hat sich ja Winfried Herrmann, der Verkehrsminister in Baden-Württemberg, zuletzt auch mit klaren Forderungen nochmal rausgelehnt, auch in Stichwort Mobilitätsgeld anstelle einer Pendlerpauschale. Also wirklich zentrale grüne Forderungen für die Transformation. Das ist jetzt halt nicht drin und ich glaube, das tut weh. Vor allem dann, wenn das Ministerium an die FDP geht.
Ja, tut denen weh, aber willkommen in der Koalition, du kriegst nicht alles. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass die Grünen komplett im Grunde aus dem Bereich Innenjustiz draußen sind.
Großes,
das ist ganz in der SPD-Hand.
Ja, und das ist ein interessantes Kalkül, weil wir in den letzten Wochen mehrfach auch mit Blick auf Robert Habeck spekuliert hatten, dass er Innen als ein Politikfeld sieht, mit dem er seine Partei inhaltlich verbreitern kann, aufstellen kann, neues Territorium erwirbt, neue Kompetenz, möglicherweise neue Wählerschichten. Davon finden wir in der Tat nichts mehr, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mehrfach den Satz gehört, die Grünen gehen einen Schritt zurück, verengen sich eigentlich durch diese Ressortauswahl mit einem klaren Klimaschwerpunkt. Ich weiß nicht, ob das trägt, aber es ist zumindest keine Verbreiterung.
Aber ich würde trotzdem grüne Erfolge im Inhalt des Vertrages sehen. Jedenfalls wirklich, wenn man schaut, wo gibt es denn wirklich Schnittmengen, dann würde ich vor allen Dingen in das Kapitel Innenpolitik gucken, aber Seite 100, ich habe es hier aufgeschlagen, Seite 137 zum Beispiel, Integration, Migration, Flucht, wenn man sich anschaut, was da drin steht, Ende von Kettenduldungen, Aufenthaltsrechte für Jugendliche, die seit 3 Jahren in Deutschland gut integriert sind, schnellere Einbürgerung ab 5 Jahren,
Familiennachzug,
Bekenntnis zur Seenotrettung im Mittelmeer, da hatten die offenbar eine breite Einigkeit.
Und das kann ich noch nicht richtig erklären, warum die inhaltlichen Erfolge in einem Feld sind, wo sie dann nachher nicht das Ressort bekommen oder beanspruchen.
Naja, ich würde das auch als Erfolg für linke Sozialdemokraten sehen. Das waren auch so Punkte, die von Saskia Esken zum Beispiel immer wieder artikuliert worden sind. Also, dass man eben diese Kettenduldung nicht weiter fortführen will, dass man insbesondere Jugendliche, die, wie steht es da drin, 3 Jahre, glaube ich, in Deutschland leben, dass man denen ein Integrationsangebot macht, dass sie bleiben dürfen. Und dass das einzige Zugeständnis, was ich da eher von Freien Demokraten oder ein Zugeständnis an die Freien Demokraten sehe, dass man eben sagt, wir müssen die Abschiebungen konsequenter handhaben, was Straftäter und Gefährder angeht.
Aber ich finde, das ist ein Thema, damit können die Grünen wirklich vor ihre Partei gehen und sagen, schaut mal, was da alles drinsteht. Ja. Das müssen die Sozialdemokraten jetzt ausführen, brauchen wir gar nicht mehr. Für die FDP übrigens finde ich interessant, die FDP zieht sich, und nach dem, was ich da auch am Rande gehört habe, sehr schnell, sehr entschlossenes Justizministerium. Mhm. Das ist, und zwar ohne den Teil Verbraucherschutz. Verbraucherschutz ist ja abgekoppelt. Mhm. Das könnte ganz interessant werden. Die Justizpolitik ist in den Händen der SPD seit dem faktischen Rücktritt, seit dem Ende von Däubler-Gmelin wirklich stiefmütterlich behandelt worden. Ist ein Thema gewesen, das früher mal ein großes gesellschaftspolitisches Gestaltungsthema unter Sozialdemokraten gewesen ist, war faktisch lahmgelegt. Jetzt zieht sich die FDP, die da auch eine starke Tradition hat, und vielleicht sehen wir da auch eine Revitalisierung der grundrechtsliberalen, rechtsstaatlich-liberalen Politik, würde ja auch in die Linie von Christian Lindner passen.
Ja, und vor allem in die Linie von Marco Buschmann, der ja dieses Ministerium übernehmen wird und im besten Sinne ein Paragraphenreiter vor dem Herrn ist. Also wir kennen ihn ja als überzeugten Parlamentarier. Er hat sich sehr hervorgetan, was einfach auch das Wirken des Parlamentes angeht. Und ich glaube schon, dass der da Akzente setzen wird.
Aber ich denke auch an den Christian Lindner. Klaus, du hast das damals beobachtet, der, als er den Parteivorsitz übernommen hat, ja sehr offensiv die Nähe der alten linksliberalen Bürgerrechts-FDP gesucht hat, Gerhard Rudolf Baum, der sich sehr stark für Lindner ausgesprochen hat.
Aber das Verhältnis, das ist ja inzwischen gestört zwischen Baum und Lindner.
Ja, das war, ich sag, er knüpft da vielleicht.
Das Manöver damals war natürlich auch stark motiviert dadurch, dass er befürchtete, dass rund um die Euro-Krise die Partei in den Sog nach dem Aus aus dem Bundestag derjenigen der Konservativen in der Partei kommt. Also das, glaube ich, war ein Ausgleichsmanöver. Du hast die Tradition angesprochen. Sowieso, die ganze Ressortliste liest sich ja wie ein klassischer Wahlkampfkatalog der Liberalen.
Fantastisch aus deren Sicht.
Finanzen, Justiz, Verkehr, Digitales, ja. Bildung und Forschung. Alle Wahlkämpfe, Landtagswahlkämpfe, Bundestagswahlkämpfe der letzten Jahre sind mit diesen Themen ganz vorne bestritten worden. Insofern muss man sagen, die FDP liefert.
Ja. Und sie mussten jetzt nicht mal irgendwie in die hinteren Reihen greifen, sondern sie haben wirkliches Spitzenpersonal auch dafür mobilisiert. Also Marco Buschmann habe ich angesprochen, der war parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, Volker Wissing jetzt als Generalsekretär tätig, war schon als Minister auf Landesebene. Und Bettina Stark-Watzinger haben jetzt vielleicht einige nicht unbedingt auf dem Schirm, ist aber auch eine ausgewiesene Fachpolitikerin. Und insofern,
ich erinnere mich, wie wir, und ich schließe mich da ein, auf Lindner und die FDP eingeknüppelt haben, als sie 2017 aus den Jamaika-Verhandlungen ausgestiegen sind. Ich habe damals gesagt, disruptive Politik.
Ich lehne mich kurz zurück.
Du warst.
Da war ich noch nicht dabei.
Warst noch nicht dabei. Und ich würde mal sagen, faktisch, ich weiß nicht, ob man ihm recht geben muss, aber jedenfalls taktisch war das völlig richtig. Warten, die Partei regierungsfähig machen, starke Figuren
Corona
aufbauen.
Sei Dank. Corona
und jetzt die Ernte einfahren.
Also das muss man zynisch sagen. Ich glaube, sonst wäre die FDP nie wieder so stark geworden. Das haben die Leute ihr immer angekreidet. Und wenn du dir die Umfragen anguckst, die FDP ist erst dann wieder nach oben gekommen, als man in einem moderaten Stil dann eben die Corona-Politik der Bundesregierung in Frage gestellt hat.
Ja, als sie ihren Kurs gefunden hat und sich klar positioniert hat, das auf jeden Fall. Vorher, fand ich, konnte man auch immer mal wieder ein leichtes Schlingern erkennen. Und Christian Lindner hat ja auch immer mal wieder abgeklopft, inwieweit er tatsächlich auch die Partei nach rechts verlagern kann. Wir dürfen auch Thomas Kemmerich nicht vergessen in Thüringen. Da war die Partei ja wahnsinnig eingebrochen, hatte viel Vertrauen verloren. Ich würde aber auch noch mal das Wirken der Fraktion nach vorne stellen wollen, weil die hat in den vergangenen Jahren, da haben sich schon wirklich Fachleute herausgebildet und die sind einfach auf einem ganz anderen Level, inhaltlich auch, als sie es 2017 waren. Und ich glaube, das war für die Koalitionsverhandlungen jetzt auch sehr, sehr wichtig.
Wir sollten über die SPD jetzt mal reden.
Ja.
Frank, wie wird das für den Olaf Scholz, wenn der am Sonntag zu den Jusos fährt nach Frankreich? Nach Frankfurt und um 11.30 Uhr
keine Auslandsreisen vor, Corona,
den,
bitte.
Vor den Jusos auftreten muss.
Ja, es wird bestimmt nicht einfach werden für Olaf Scholz, aber es ist ja insofern jetzt anders, dass anders als bei den Grünen und anders als vor 2 Jahren, als Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans das ja auch angekündigt haben, die Mitglieder in Gänze eben nicht beteiligt werden. Natürlich wissen wir, dass die Jusos Einfluss haben, dass die Jusos auch in der Fraktion ein Viertel der Abgeordneten sind Juso-Mitglieder, dass sie da ihm das Leben schwer machen könnten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Koalitionsvertrag ernsthaft in Gefahr sein könnte, weil die Jusos jetzt auf ihrem Parteitag da einiges ablehnen würden oder was sie sicherlich tun werden. Wir haben jetzt leider überhaupt nicht über die Finanzen gesprochen, das nur kurz angerissen. Wir brauchen eigentlich Theo Geers, der uns da helfen könnte. Also wie man all die Projekte umsetzen will, und daran wird sich wahrscheinlich der größte Widerstand entzünden bei den jungen Sozialdemokraten, dass man, wie ich das eingangs sagte, eben die Besserverdienenden nicht, wie man es im Wahlkampf immer gefordert hatte, dann an der Bewältigung auch der Kosten für die Corona-Krise beteiligen wird, in dem Maße, wie man sich das vorgestellt hatte. Scholz wird wieder werben beim Juso-Bundeskongress mit dem, was man erreicht hat. 12 Euro Mindestlohn, da wurde ja überhaupt nicht drüber diskutiert, kommt. Wohnungsbau kommt. Bauen und Wohnen, ein eigenes Ministerium jetzt für die Sozialdemokraten. Also das sind die Punkte, die er da anführen wird. Und dann wird noch eine wichtige Frage sein, Bürgergeld, Hartz IV reformieren. Die Sanktionsfrage für arbeitslose Jugendliche, Langzeitarbeitslose. Also da geht es ja dann noch ans Eingemachte, da geht es ins Detail, um was man dann im Laufe der Regierung wird bieten können.
Was hast du da gelesen? Hartz IV ist jetzt Bürgergeld. Ist das was anderes oder ist das aus Reider wird jetzt Tricks oder wie das ist?
Also eher Letzteres, aber ist die Frage, wie man das verkauft.
Also es geht ja um die Sanktionen. Mhm. Darum ging es den Jusos, ja? Bürgergeld
genau,
ohne Sanktionen ist dann nicht mehr Hartz IV, sondern wirklich was anderes. Und steht was drin?
Also sicher ist auf jeden Fall, dass Hubertus Heil als neuer und alter Arbeitsminister, Minister für Arbeit und Soziales, dass der da eine ganz andere Position hat und dass der da noch einiges wird auszufechten haben mit den Jusos. Also was die Sanktionen für die unter 25-Jährigen angeht, das wollen die Jusos komplett weghaben. Und so wie ich das überblickt habe im ersten Durchlesen, ist das zu wenig konkret. Also da gibt es noch Interpretationsspielraum.
Es wird ein, zwei Themen geben aus der Außenpolitik, mit denen die SPD möglicherweise werben kann. Andere, die sie in heißes Wasser bringen, glaube ich. Das eine ist das Thema nukleare Teilhabe. Tief umstritten bei den Grünen, aber auch bei der SPD. Und die Regelung ist kompliziert. Das zeigt für mich, dass da Streit war. Es geht eben um die Frage, beteiligt man sich an der nuklearen Abschreckung, die an sich grundsätzlich schon von Teilen der SPD als problematisch empfunden wird. Die praktische Notwendigkeit, die sich bot, ist, dass eine Entscheidung getroffen werden muss über die Beschaffung von der Nachfolge veralteter Tornado-Flugzeuge. Das hat diese Koalition schon beschäftigt. Die SPD hat diese Entscheidung hinausgezögert. Sie soll jetzt getroffen werden, Anfang der Legislaturperiode, gleich zu Beginn mit der Beschaffung von Nachfolgeflugzeugen. Aber was die Koalitionäre gemacht haben, um diesen politischen Streit zu entschärfen, sie haben die Zertifizierung für die nukleare Rolle dieser Flugzeuge abgekoppelt und haben gesagt, darüber reden wir später. Wir begleiten das, heißt es im Koalitionsvertrag. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass es dazu in dieser Legislaturperiode, die jetzt anfängt, keine Entscheidung geben wird. Insofern ist das ein Streitpunkt, wo die SPD sagen kann, wir haben Schlimmeres verhindert. Anders sieht es aus bei der Bewaffnung von Drohnen. Auch ein schwieriges Thema für die SPD und Teile der SPD und auch für Teile der Grünen. Diese bewaffneten Drohnen kommen. Und einen dritten Aspekt, den will ich erwähnen, da geht es ums Geld. Wer auf der Suche ist nach dem Zankapfel 2%-Ziel im Koalitionsvertrag, der wird es nicht finden. Das 2%-Ziel ist meiner Ansicht nach vom Tisch. Es heißt lediglich, dass wir langfristig, so heißt es, 3% des Bruttoinlandsprodukts für die Bereiche internationales Handeln, Diplomatie, Entwicklungspolitik und NATO-Verpflichtungen erfüllen wollen. Also das ist ein Versprechen in die Zukunft, was die Finanzierung der Bundeswehr angeht. Viel Rhetorik, bestmöglich etc. Aber da bin ich gespannt, was ein SPD-Verteidigungsminister, auch interessant, weiß nicht, wie deine Einschätzung dazu ist, Frank, den Soldaten bieten will, wenn sich da doch Risiken bieten, was die Finanzierung angeht. Alles sitzt da und arbeitet mit Handys, Tablets und Phones.
Ich hoffe, ihr habt mir zugehört. Ich habe zugehört und ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich einen Begriff zum Thema Außenpolitik nochmal rausgesucht habe. Es sind ja oft so diese, also auf diesen 177 Seiten viele, viele so kleine Details in ganz vielen Feldern, über die wir jetzt überhaupt nicht gesprochen haben. Außenpolitik, Zeile 4864.
Ich habe keine Zahlen.
Sag mal. Feminist Foreign Policy wird es geben.
Was? Ja.
Frau Büsker.
Du hast Feminist gesagt.
Feminist Foreign Policy.
Ja, ich gehe davon aus, dass Agnieszka Brugger sich jetzt sehr freut.
Nicht nur die, sondern es wurde mir gesagt, auf Forderung, das sei ein Herzensanliegen der FDP gewesen, die besonders in deinem Fokus ist.
Oh, jetzt erwischst du mich auf dem völlig falschen
Fuß. Noch was gelernt. Recherchieren. Gut, weiter geht's. Wohin schauen wir noch?
Ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeblättert. Kurzer Nachtrag, Stefan, weil du konkret nach den Sanktionsfragen, nach den Sanktionsmöglichkeiten für jugendliche Arbeitslose gefragt hatte. Da hatte ich gesagt, da gibt es in der Tat noch Interpretationsspielraum. Also da steht eben hier drin, Ihnen machen wir im Sanktionsfall ein Coaching-Angebot in Abstimmung mit der örtlichen Jugendhilfe. Das heißt also nicht, dass die Sanktionen weg sind, wie sich das die Jusos teilweise vorgestellt hatten. Also da muss man dann wirklich ans Eingemachte gehen. Und Klaus, ich gebe dir recht, Verteidigungspolitik ist sicherlich ein schweres Feld und das hätten sich die Sozialdemokraten wahrscheinlich lieber erspart. Wir spekulieren jetzt, wer es machen könnte. Eva Högel, die Wehrbeauftragte, ist genannt worden. Es gab auch Leute, die Rolf Mützenich, den Fraktionsvorsitzenden, ins Spiel gebracht haben, aber der kann ja mit vielem, was da jetzt hier drin steht, eigentlich nicht wirklich zufrieden sein. Also da muss man sich fragen, warum sie sich das wirklich an den Hals gehängt haben, warum es nicht anders ging. Denn es gab ja die Überlegung vorher, wir geben das den Freien Demokraten und dann kann man immer sagen, wir hätten gerne was anderes gewollt, auch mit Blick auf 2%-Ziel. Aber es ging ja nicht anders. Wir mussten denen das geben und ganz kurz, das setzt sich dann fort, auch mit Blick auf die Gesundheitspolitik, Corona. Gesundheitsminister will keiner machen, die SPD muss es jetzt machen.
Mützenich schließe ich nur schnell an, weil der Name fiel. Mit einem kann er auftrumpfen. Seine Formulierung aus dem letzten Koalitionsvertrag ist wieder drin. Dafür ist er namentlich genannt worden, nämlich das Exportverbot von Rüstungsgütern an Staaten, die nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Das steht wieder drin. Das Kapitel zu Rüstungsexporten insgesamt würde ich sagen eher schwach. Ein Herzensanliegen einiger vieler Grüner, nämlich restriktive Rüstungsexportpolitik, die den Namen verdient. Denn auch diese Bundesregierung hat für sich in Anspruch genommen, die letzte restriktiv zu sein, wenn es um Rüstungsexporte ging, gehörte trotzdem zu den weltgrößten Waffenlieferanten. Das Ziel eines Rüstungsexportkontrollgesetzes ist als ein solches formuliert. Es ist nicht härter, man will die Rüstungsexportpolitik auf europäischer Bühne schärfer stellen. Das wird zu Konflikten mit Frankreich führen, die wir gut kennen. Also das eher ein schwieriges Teil dieses Koalitionsvertrages für SPD und Grüne.
Und man muss hinzusagen, Verteidigungsministerium geht in die SPD. Und da sind wir jetzt auch echt mal gespannt, welcher Name dann da dahinter steht.
Ja. Wir haben ja auch schon über Lars Klingbeil nachgedacht, aber meiner Ansicht nach hat das so sehr ausgeschlossen in dem Sinne, dass er gesagt hat, er will den Parteivorsitz übernehmen und hat ja dann auch mehrfach betont, welche große Aufgabe das ist, wie sehr er sich darüber freut. Also da würde ich jetzt sagen, der hat sich damit abgefunden, dass er nicht ins Kabinett gehen kann. Dann steht natürlich nirgendwo geschrieben, dass das nicht geht, Parteivorsitzender und Verteidigungsminister und Minister eben zu sein, aber damit würde man so sehr dem widersprechen, was ja die neue SPD-Führung, Walter Borjans und Esken, so proklamiert hatten vor 2 Jahren. Und zu Saskia Esken kann man nur sagen, das, was wir für sie immer in Aussicht gestellt hatten, dass sie Digitalministerin werden könnte. Das Ministerium gibt es nicht und Bildung geht an die FDP, also muss sie jetzt wirklich SPD-Vorsitzende bleiben.
Ich muss Ausnahmesicherheit noch schnell abschließen. Wir haben das Kapitel, ja, die Welt ist groß. Alle werden sich fragen, was sagt denn, weil diese Konflikte einfach dauernd auftauchen, dieser Koalitionsvertrag zu Russland oder zu China. Es gibt in der Rhetorik kritische, Russland-kritische und auch China-kritische Passagen. Man scheut sich da nicht, Xinjiang und Menschenrechtsverletzungen, ein Land, zwei Systeme mit Blick auf Hongkong zu erwähnen. Das muss sich in der Praxis erweisen. Gerade das Russland-Kapitel, höre ich, war wirklich, wirklich schwierig zu verhandeln zwischen diesen Parteien. Und ob es dann dazu kommt, dass man hier souveräner auftritt im Verhältnis zu Moskau, das wird man sehen. Eine Sache, die nicht gekommen ist in diesem ganzen außenpolitischen Kapitel, ist der Nationale Sicherheitsrat, der gefordert worden war, um Außenpolitik gerade im Echo des Afghanistan-Fiaskos besser zu koordinieren. Da zeigt sich die Hartnäckigkeit von Fakten und Ansprüchen, wenn es um Ressorts geht. Also man hatte immer befürchtet, dass wenn der Nationale Sicherheitsrat kommt, Kompetenzen ins Kanzleramt lagern, hineinverlagert werden, die jetzt noch im Auswärtigen Amt sind. Also das Auswärtige Amt hat da auf seiner Position beharrt. Und das Gleiche gilt, wenn es um die Frage ging, haben wir auch diskutiert vor den Verhandlungen, legt man möglicherweise Entwicklungshilfeministerium und Auswärtiges Amt zusammen, um die Sache stringenter zu machen. Auch das ist nicht geschehen. Kein Wunder, wenn drei Parteien um Ministerposten rangeln.
So, ich wage jetzt nicht, das Klimathema auch noch komplett zu machen, weil sonst würde ich den jetzt 30 Minuten...
Ich wollte aber eigentlich noch ganz kurz bei Russland bleiben. Das seht ihr auch so, da gibt es schon eine Allianz eigentlich zwischen, paradoxerweise, zwischen Grünen und Freien Demokraten.
Ja, absolut.
Die da weitaus kritischer sind als die Sozialdemokraten.
So ist das. Was mich übrigens interessiert, ich weiß nicht, ich hoffe, wenn ich euch kalt erwische, sagt es mir, weil ich habe es nicht gelesen, ist Nord Stream 2 eine Erwähnung wert gewesen? Ich habe es nicht im außenpolitischen Teil gefunden.
Ich habe es nicht
gefunden.
Dann
ist es möglicherweise,
nicht explizit danach gesucht.
Sorry.
Ich könnte
gut
sonst wo stehen.
Also, es ist noch früh. Es sind 177 Seiten. Wir haben sie nicht alle gelesen.
Nein, in der Tat.
Weil ich ja der Digitale bin, aber hier funktioniert gerade die Suchfunktion nicht. Aber ich habe es eben gesucht.
Ja, siehst du.
Aber es kann sein, dass wir uns täuschen. Wir müssen das
falls
korrigieren.
Falls du es noch findest, sag Bescheid. Ansonsten würde ich tatsächlich mal sowas wie ein grobes Fazit wagen. Lass mich vielleicht ganz kurz den Gedanken zu Ende machen, weil ich habe ja eben gesagt, als wir eingestiegen sind, auch mit Blick auf diese Szenerie, ob man vielleicht doch etwas mehr sein will, als man tatsächlich füllen kann. Und ich finde, nach dem, was ich für meine Bereiche im Koalitionsvertrag gelesen habe, aber auch nach dem, was ihr jetzt dargestellt habt, da sind schon viele Projekte drin, wo diese Koalition wirklich was bewegen will, wo man tatsächlich etwas verändern will. Und da finde ich, wenn man das tatsächlich, diese Ansprüche, die man sich jetzt gegeben hat, wenn man die erfüllt, dann könnte dieses Narrativ einer Zukunftskoalition tatsächlich am Ende doch noch erfüllt werden.
Ein großes Wort. Ich finde, es gibt so viele kleine Dinge, die man noch findet. Und
genau,
ich nehme einfach mal auf, was ich da aufgeschrieben habe. Da können wir jetzt gar nicht über alles reden, denn wir müssen noch mal über die Personalien reden. Das müssen wir.
Aber noch mal ganz kurz zu den kleinen Dingen.
Ja, sag also mal. Ich habe aufgeschrieben, Transsexuellengesetz abschaffen. Mhm. Paragraph 219a abschaffen.
Yes.
Wichtig. Also
Werbeverbot für Abtreibung.
Ja. Werbeverbot für Abtreibung. Cannabis-Legalisierung war zu erwarten, steht aber auch drin. Dann so kleine Dinge wie, wir fördern die Clubkultur. Ich habe am Rande gehört, da geht es zum Beispiel, da sei drüber gesprochen worden, steht da nicht ausdrücklich drin, Lärmvorschriften für Clubs, für Musikclubs zu liberalisieren. Prägt das Leben von vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht.
Wahlalter senken, hast du schon genannt, 16 Jahre.
Ja, Wahlalter 16, aber ist natürlich, da stand ja schon in dem ersten Papier drin und da darf man nicht vergessen, das ist Artikel 38a Grundgesetz, das kostet überhaupt nichts, das da reinzuschreiben. Da brauchen Sie die
aber
Zustimmung.
Aber trotzdem ist es einfach ein Ausrufezeichen.
Ja, klar, es ist ein Bekenntnis.
Signal auch an die jungen Wähler.
Genau.
Ist ein Signal an die jungen Wähler und dann kann man auf die CDU zeigen, auf die
aber
Union zeigen.
Ich habe es nicht verstanden, ich glaube, es ist nicht rausgekommen. Also, wo ist der Haken?
Dafür muss das Grundgesetz ändern. Das können Sie nicht mit einfacher Mehrheit machen.
Und okay.
Also Sie können das nur streitig stellen im Bundestag. Sie werden die Mehrheit erkennbar mit der Union nicht kriegen, aber können die natürlich dann in die Zwickmühle bringen. Eine Partei, die junge Wähler erreichen will und sich dann offensiv gegen die Absenkung des Wahlalters stellt.
Verstehe.
Und so, jetzt versuche ich nochmal die Überleitung zu den Personalien, denn mit zu den kleinen Überraschungen gehörte in der Personalliste B. BKM, also Kultur- und Medienbeauftragte, geht an die Grünen. Da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Da hieß es immer Carsten Broster, SPD-Weggefährte von Olaf Scholz aus Hamburg, wird Nachfolger von Monika Grütters. Nö, das kriegen die Grünen. Sonst in der Personalliste würde ich sagen, fiel auch auf, was drinsteht und was nicht drinsteht. Also zum Beispiel Nachfolge Ursula von der Leyen. Hm. Wenn eine Kommissionsstelle zu besetzen ist, das ist dann 2019, wurde sie ist 2024, Ende 2024 der Fall, geht an die Grünen. Solche Personalien stehen drin, nichts steht drin, zum Beispiel Bundesbankpräsident. Und auch nicht drin, der ganz zumindest symbolisch kapitale Hirsch auf der Lichtung, Bundespräsident.
Wäre das überhaupt machbar, ihn als, weil es ja dann doch Verhandlungsmasse ist, die in einem solchen Vertrag steht, in einen solchen Vertrag zu schreiben?
Nein, glaube ich nicht. Eben. Aber man könnte das Signal aussenden. Und das, was ich gehört habe aus verschiedenen Quellen am Rand, ist, das ist nicht verhandelt worden. Und das würde mich für mich in der Konsequenz bedeuten, dann bleibt es Steinmeier. Denn dann heißt das, dass eigentlich niemand, also vor allen Dingen die Grünen, nicht sagen können, wir verzichten auf dieses und jenes, auf diese und jene Personalie, denn wir kriegen dann am Ende eine Bundespräsidentin. Dann muss auch für die Grünen das Personaltableau, so wie es jetzt ist, stimmen und vermittelbar sein. Und während wir jetzt hier zusammensitzen, am Mittwochabend, tagt der Bundesvorstand der Grünen, die wollen da ihr Personaltableau festlegen und wollen das dann mit den Mitgliedern vorliegen. Und ich glaube, das wird nicht so ganz einfach für die ganze Balance zu finden zwischen Flügeln, Männern, Frauen, migrantisch muss vielleicht was drin sein. Also das ist ein schwieriges Paket, während bei der SPD hieß es, das kommt ganz am Ende.
Anfang Dezember, ja. Also Scholz ist ja heute auch gefragt worden, wie sieht es aus mit dem Gesundheitsministerium? Interessiert ja auch viele Leute und viele sehen ja da eigentlich auch Karl Lauterbach eigentlich gerade jetzt in der Corona-Krise als gesetzt. Auf der anderen Seite wird immer wieder gesagt, er kann nicht gut mit Scholz. Und Scholz will sich ihn nicht ans Bein binden, weil er doch polarisiert und viele mit seinen Corona-Thesen ja, verstört hat. Und er würde sich da ein Problem mitschaffen. Also da bin ich mal gespannt, wie es ausgehen wird.
Also in der Hafenriege, da in der Hafenhalle, sagte einer aus dem SPD-Team, aus der Verhandlungsgruppe, da sagte, naja, der Scholz, als der in Hamburg Bürgermeister wurde, da hat er erstmal 14 Tage überhaupt keine Senatoren ernannt und saß als gewählter SPD-Bürgermeister mit noch amtierenden Geschäftsführern, amtierenden CDU-Senatoren auf der Regierungsbank.
Also aber ist natürlich
der, vielleicht bleibt der Spahn noch ein bisschen.
Aber es ist ja absurd, ja, dass man jetzt gerade in der Corona-Zeit nicht in der Lage ist, jetzt einen Gesundheitsminister zu benennen.
Frank, ich hätte mal eine Frage, weil Scholz hat ja angekündigt, dass er sein Kabinett paritätisch besetzen möchte, also binär paritätisch. Ja. Jetzt ist es bei der FDP so, eine Frau, drei Männer. Bei den Grünen wissen wir es noch nicht, was bei rauskommt. Bei der SPD wissen wir es noch nicht. Ist Scholz aus deiner Ansicht nach in der Pflicht dann auch unter Umständen paritätsbezogene Defizite der anderen Parteien bei der SPD auszugleichen?
Das hieß ja dann, da müsste er mehr als die Hälfte der SPD-Riege mit Frauen besetzen. Und das hat er eigentlich, so wie ich das wahrgenommen habe, immer ausgeschlossen. Er hat gesagt, das bezieht sich nur auf uns. Mhm. Auch seine Ansage aus dem Wahlkampf, paritätisch besetzen, bezieht sich auf die SPD-Ministerriege. Und da können wir dann natürlich anfangen zu zählen und dann wird es auch dann schwierig für Karl Lauterbach möglicherweise. Mhm. Allein schon, weil er ein Mann ist.
So, damit haben wir fast alles durch. Jetzt lese ich zum Abschluss eine Twitter-Nachricht vor, ein Tweet von Moritz Junginger. Und der schreibt, danke für diesen ersten Beitrag, liebes Team des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios. Ich glaube, damit meinte er den Podcast der Tag. Aber, schreibt er, an keinem Tag wünsche ich mir eine Folge des Politik-Podcasts mehr als heute.
Ich habe mich gerade schon gewundert, wie er schon reagieren kann auf den Podcast.
Zukunftskoalition.
Ja. Hier ist er, der Politik-Podcast.
Fortschrittwagen.
Wir schließen die Aktendeckel, machen das Tablet aus. Der eine oder andere Beitrag muss wahrscheinlich noch gemacht werden. Yep. Jedenfalls das war's für den Politik-Podcast. Jetzt versuchen wir ihn schnell online zu bringen. Danke euch.
Danke, ciao.
Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.